Ich lese für heute zum Himmelfahrtstag aus dem Johannesevangelium Kapitel 17. Das sind die letzten Sätze des Gebets, das Jesu gesprochen hat. Ab Vers 20 lese ich uns. Jesus Christus spricht: Ich aber bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ihr Lieben, für den Glauben der jungen Kirche ist das eine spannende Situation gewesen. Jesus fährt in den Himmel. Man könnte sagen für die Jünger, der ist schon wieder weg. War gestorben, dann ist er aufgestanden. Jetzt ist er wieder da, wieder weg. Zurück bei seinem Vater. Und sie sind wieder auf sich gestellt. Und Jesus traut ihnen einiges zu. Klar, sie haben einiges miteinander erlebt, aber jetzt sind ja Fragen da. Wer sagt denn jetzt, wo es lang geht? Wer ist unser Anführer? Was machen wir denn jetzt? Das hätte die Jünger auseinandertreiben können. Gestritten hatten sie ja schließlich schon genug miteinander, obwohl Jesus noch da war. Wer denn der Größte sei, das wollten sie von Jesus wissen. Wer ist denn nun besser, größer und klüger? Aber sie streiten nicht. Sie beten Jesus an, sie geben ihm die Ehre. Ihre Augen sehen ihn nicht mehr. Das hatte Jesus ja angekündigt. Er ist zurück zu seinem Vater gegangen, das war sein Weg. Und trotzdem kam es überraschend, dass Jesus weg ist. Eigentlich müssten die Jünger traurig sein. Der Herr, der Meister, der ist weg. Aber sie sind fröhlich. Sie gehen in den Tempel, sie loben Gott und sie danken ihm. Die Jünger bleiben ohne Streit zusammen im Gebet. Und da hat sich das letzte Gebet von Jesus schon erfüllt: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie auch eins sein. Und Jesus schenkt seinen Jüngern, Jesus schenkt seiner Kirche durch alle Zeiten hindurch etwas Wunderbares: Einheit der Christen untereinander. Einheit mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Einheit ist eine Gabe, ist ein Geschenk, das haben wir bekommen. In Johannes 3 heißt es: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Durch diesen Glauben bekommen wir etwas zum Geschmack des Himmels: Herrlichkeit, Schönheit. Und alle sind wir Schwestern und Brüder, weil wir vom selben Vater wiedergeboren wurden. Das heißt, wir gehören automatisch, so wie wir heute zusammen sind, die wir getauft sind auf einen Namen, wir gehören zu der Familie Gottes dazu, als Christen. Weil die Kirche von Jesus sich nicht auf menschliche Ansichten und Dinge gründet, sondern auf das, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt stell dir Einheit vor, darüber will ich heute Morgen reden, wie so einen dreibeinigen Hocker. Wenn zwei sind, ist schwierig. Da kippelt irgendwas, wenn irgendwie nicht alles zusammen ist. Einheit, das ist eine gemeinsame Erfahrung. Einheit, das hat sich ergänzende Ziele. Und Einheit ist ein liebevolles Miteinander. Über diesen dreibeinigen Hocker will ich heute früh sprechen. Und wir nehmen uns das erste Bein vor: die gemeinsame Erfahrung. Denn damit geht's los. Die Jünger haben ein Erlebnis. Sie vertrauen dem gleichen Herrn. Und Jesus hat für die Einheit seiner Jünger gebetet. Aber nicht nur für die damals, vor über 2000 Jahren, sondern auch sagt, für die, die nach euch kommen, für alle Generationen. Und nun erfahren ja Christen nicht überall Einheit. Ich will das später nochmal aufgreifen. Und das ist so mein erster Gedanke, meine erste Überlegung. Was könnten wir denn für Einheit tun? Wie stellen wir die her? Welche Strategien müssen wir jetzt auswählen? Vielleicht für uns vor Ort, überhaupt auch für die Kirche weltweit. Und da ist sofort dieses Ich. Was könnte ich machen? Was könnten wir machen? Aber Jesus sagt ja, ich bitte, dass sie eins sind. Einheit ist in erster Linie eine Sache von Jesus. Er bittet den Vater und hat gesagt, das macht er bis heute. Er kümmert sich darum, dass Einheit entsteht. Er sorgt dafür. Wenn ich ganz schnell davon spreche, wie können wir Einheit herstellen, da ist so ein Funken drin von menschlicher Überheblichkeit, als ob wir das könnten. So dass wir eins miteinander werden, wie die wir heute da sind, die wir so unterschiedlich sind. Sie ist ein Geschenk Gottes. Und Einheit entsteht immer auch nur in Jesus. Indem wir gemeinsam Gottesdienst feiern, indem wir die Bibel lesen, indem wir zusammen beten. Das ist der erste Fuß, das erste Bein vom Hocker. Eine gemeinsame Erfahrung, dass wir Jesus erlebt haben, das ist der Grund, warum du heute hier bist. Das zweite Bein vom Hocker, das sind sich ergänzende Ziele. Denn es kommt ja schon jetzt das Aber. In unserer Welt machen wir doch mit Kirche auch andere Erfahrungen. Kirche ist zertrennt. Es gibt nun mal nicht die eine Kirche, die glauben wir. Aber es gibt ja auch die römisch-katholische, die orthodoxe, die lutherische Kirche, es gibt Freikirchen. Jeder hat so seine eigenen Erkenntnisse und irgendwann hat man gesagt, naja, kommen wir nicht mehr zusammen, wir trennen uns. Und es wird eine neue Kirche aufgemacht. Und das entspricht ja nicht der Einheit, für die Jesus gebetet hat. Es kann aber auch Einheit fehlen, obwohl man den Namen einer Gemeinde vor Ort trägt. Vielleicht sogar in einer Kirchgemeinde, weil Unterschiedliches für wichtig erachtet wird. Jetzt stellt euch mal unsere Stadt vor, die umliegenden Dörfer, jetzt und heute. Und dann kommen Leute zusammen und die haben einen unterschiedlichen Blick. Und ich habe mir mal so drei Leute fiktiv überlegt, was die so sagen könnten, wie sie auf unsere Stadt, auf unsere Dörfer draufschauen. Das ist ein junger Mann, 24 Jahre alt, der sagt, also der Fehler, den unsere Gemeinde macht, ist, dass wir die Verlorenen nicht erreichen. Wir sehen unseren Ort, wir gehen so durch die Stadt, aber wir kümmern uns nicht um die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Da hat jemand etwas auf dem Herz, Evangelisation, da ist so ein Ruf drin, ich will doch den Leuten, die noch nie was von Gott gehört haben, die noch nicht glauben, das erzählen, was davon sagen. Die zweite Stimme gehört aber einer Frau, die sehr sensibel ist und mitfühlend und sich sagt, wisst ihr, bei uns gibt es so viele Leute, die sind alt geworden, manche haben auch wirklich Nöte, es wird alles teurer. Unser Problem ist doch, dass wir kein barmherziges Herz haben. Uns fehlt das Mitgefühl. Wir gehen so in unsere Gottesdienste, aber wir haben die Leute nicht im Blick. Sie sieht das Leiden der Leute, sie will es lindern mit praktischer Hilfe, dass die Kirche ein Ort auch der Fürsorge ist. Und dann gibt es den dritten, das ist ein ganz organisierter Typ. Er sagt, wir versuchen immer wieder, wir starten neue Programme, aber wir scheitern schon daran, weil wir es nicht mal gut kommunizieren. Wir reden gar nicht, die Leute wissen gar nicht, was wir so vorhaben. Und wir haben auch keine klaren Ziele. Also wir machen schon, aber es ist nicht gut organisiert. Das ist jemand, der hat eine Gabe im Management, in der Ordnung und er sagt, ohne klare Ziele verliert jede gute Absicht. Also schafft ihr Ziel nicht, wird Chaos. Drei Personen, drei Stimmen und wir könnten viele hinzufügen. Aber ihre Gaben rufen Unterschiedliches hervor. Jeder von uns hat durch den Heiligen Geist besonderen Blick bekommen. Für Situationen, für Umstände, auch für Menschen. Und es befähigt uns, dieselbe Stadt, denselben Ort, denselben Personenkreis zu sehen, aber darin Unterschiedliches zu sehen, wo man sagt, dahin müsste es gehen. Und ich glaube, es liegt ein Segen darauf, wenn diese Stimmen, diese Gaben zusammenkommen, Evangelisation, Barmherzigkeit, das Ganze muss auch eine gescheite Ordnung haben, dann entsteht ein vollständigeres Bild. Ich will noch nicht sagen vollständig, das wird im Himmel passieren. Aber es wird voller. Und dann entsteht etwas, wo Jesus gesagt hat, Kirche ist deswegen da, dass die Leute etwas von Gott erfahren und erkennen. Oder wie Paulus schreibt, denn wie der Leib ein Glied ist und doch viele, so ist auch Christus. Da steckt für mich dieses Wort drin, lasst uns nicht in Konkurrenz treten zueinander, sondern diese Stimmen hören, wertschätzen und gemeinsam handeln, damit die Gemeinde in ihrer Fülle erkennt, was Gott vorhat. Das braucht es für den Hocker, das zweite Standbein. Diese unterschiedlichen Blickrichtungen von Jesus her, ganz verschieden, aber doch auf ihn hin. Und das dritte Bein, es braucht ein liebevolles Miteinander. Die Einheit von uns Christen hat ihren Grund und auch ihr Vorbild im Verhältnis von Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Jesus macht den Punkt ganz klar. Er sagt, wie er mit dem Vater lebt in einer Liebesbeziehung, der Vater liebt den Sohn den Vater, der Vater, der schenkt dem Sohn alles, was er hat. Er zeigt ihm seine Gedanken, seine Gefühle, das ist das Entscheidende. Und er übergibt Jesus den wichtigsten Auftrag, den er hat. Der Vater sagt ihm, ich schicke dich in die Welt, damit die Menschen den Vater, dass sie mein Vaterherz kennenlernen. Er schickt Jesus sozusagen als Stellvertreter. An dir, Jesus, werden die Menschen erkennen, wie Gott ist, wie der unsichtbare Gott ist. Geh hin, mein Sohn, sagt der Vater, und zeige der Welt meine Liebe. Und Jesus sagt von sich dann selber, der Sohn kann nichts von sich aus tun, Johannes 5, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das ist was Gemeinsames. Und Jesus ist gerade darin Sohn Gottes, dass er das tut, was sein Vater ihm sagt und was er will. Und Jesus ehrt seinen Vater darin, dass er seinen Willen tut. Und er geht den Weg aber ganz freiwillig. Das ist so eine Freiheit drin, in Geben und Nehmen und Schenken Gottes Liebe zeigen. Kann man einwenden, na, Vater und Sohn, das mit Gott, das ist doch, kann jetzt Gott kein Vorbild für Gemeinde, für uns, für Kirche sein. Das ist doch ganz anders. Ja, Jesus ist natürlich auch Gott selber. Er hat eine andere Beziehung zum Vater, das stimmt. Aber doch ist es das Vorbild für uns. Wir können ja über Vater und Sohn so viel wissen. Wir haben sein Wort. Wir begegnen dem Sohn im Lobpreis, in seinem Wort. Und Einheit und Gemeinschaft unter uns Christen bleibt immer dort, wo Jesus die Mitte ist. Also wir können uns noch so viele Programme ausdenken, aber wo Jesus nicht mehr das Zentrum ist, wo er aus unserem Blick gerät, da rücken sofort menschliche Maßstäbe in den Blick. Und das lähmt und das verhindert die freiwillige Gemeinschaft. Wenn wir in allem, was wir als Gemeinde tun, wenn ich wohin gehe, wenn ich Kirchenputz mache, wenn wir miteinander reden, fragen, ist Jesus unser Mittelpunkt? Ist die Erfüllung seines Willens unser höchstes Ziel? Nicht das, was ich gerade gern hätte, sondern sein Wille. Dann stärkt und belebt es diese Einheit, die schon da ist. Ist die Aufgabe von jedem von uns, Jesus immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich weiß, das kann manchmal anstrengend sein, vielleicht auch störend, aber die Frage ist so wichtig, geben wir Gott damit die Ehre? In allem, was wir sagen und tun. Und wenn da kein volles Ja ist, dann lass es. Aber das ist eine gute Frage zur Überprüfung unserer Motive. Und die Bibel ist auch ganz realistisch, wenn du die ganzen Briefe im Neuen Testament anguckst, in der Gemeinde wird es Spannung geben, da wird es Streit geben. Das ist ein großer Teil der ganzen Briefe, da geht es darum, es menschelt. Aber Gott und seine Liebe hat Strategien dafür. In Matthäus 18 geht es darum, wenn ihr streitet, dann sucht das Gespräch unter vier Augen miteinander. Geh hin zu dem, mit dem du ein Problem hast. Sprich es an. Es kommt nicht zu einer Lösung, kann vorkommen, dann nimm noch jemanden dazu. Redet unter sechs Augen. Wenn es immer noch nicht geht, die ganze Gemeinde. Das bewahrt die Einheit. Streit kommt immer wieder vor. Das ist okay. Wir sollen die Schuld voreinander benennen und bekennen, weil wir doch alle von Vergebung leben. Dafür ist doch Jesus gekommen. Und das wird uns mehr und mehr, wir wachsen darin, zu einer liebevollen Gemeinschaft machen. Ich komme zum Schluss. Das ist der Hocker. Das Ringen um die gemeinsame Mitte, Auseinandersetzung ist manchmal wirklich anstrengend. Vielleicht manchmal zum Verzweifeln. Die Einheit ist durch Jesus da. Wir leben von einer gemeinsamen Erfahrung, von Zielen, die wir miteinander austarieren müssen. Was ist denn jetzt das Konkrete für uns vor Ort? Und vom Dritten, vom liebevollen Miteinander. Mit der Himmelfahrt ist Jesus zum Vater zurückgegangen, damit die ganze Welt, er ist der Magnet, die ganze Welt soll zu ihm hingezogen werden, damit sie erkennen, er ist der Erlöser und der Retter. Und das soll sichtbar werden in der Kirche. Die Jünger haben erlebt, Jesus ist weg, er ist erst mal gegangen, aber wir bleiben zusammen, wir beten zusammen, wir loben Gott. Das macht auch eine Gemeinschaft anziehend. Ist auch völlig egal, als Gemeinde haben wir viel Geld oder wenig Geld. Das macht nie eine Gemeinde attraktiv. Sondern dort, wo Kraft da ist. Und die Kraft kommt dort, wo wir in Jesus eins sind. Die Jünger haben dem Wort geglaubt, dass sie eins sind. Und deswegen zum Schluss diese zwei Gedanken, die ich praktisch mitgeben will. Frag dich doch mal, in allem, was wir als Gemeinde tun, geben wir damit Gott die Ehre. Und zum Zweiten, Einheit können wir auch nie selber herstellen. Wenn wir das uns manchmal wünschen. Aber Jesus betet dafür. Er hat schon dafür gebetet und er betet bis zum jüngsten Gericht dafür, dass sie alle eins sind. Und da wollen wir uns mit hineinnehmen lassen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.